Ja, ist denn heute schon wieder Montag? Die ganze Woche haben wir gehört, dass es ein Gezerre gegeben hat zwischen München und Brüssel und Berlin. Und dann unsere Helden von Kasan, wo ich mich so auf dieses tolle Fußballspiel gefreut habe. Und heute solch ein Predigttext an solch einem Sonntag, ja, ist denn heute Montag? Mitten in der Gemeinde, mitten im Gottesdienst ein Verhalten, das wir als anstößig empfinden. Aber ich lade ein, einen zweiten Blick auf diesen Text zu werfen, denn manchmal sieht man mit dem zweiten besser. Eine kleine Rückblende, ungefähr 3000 Jahre zurück spielt diese Geschichte. Im Volk Israel bahnten sich Veränderungen an. Nach einer langen Zeit, wo das Volk zwar das Land erobert hatte und sesshaft geworden war, aber noch nicht zu einem eigenen Staat sich entwickeln konnte, spielt diese Geschichte. Eins zeichnete sie allerdings aus, im Gegensatz zu ihren Nachbarvölkern: sie hatten einen einzigen Gott. Und dieser einzige Gott wurde in Silo bei der Stiftshütte verehrt. Und in diesem Bereich spielt unsere Geschichte. Wir haben es hier mit zwei Leuten zu tun, die wir heute Hauptamtliche in der Gemeinde nennen würden. Sie waren von Geburt an für diesen Dienst im Heiligtum bestimmt und hatten für ihre damalige Zeit eine der besten Ausbildungen genossen, die es überhaupt gab. Sie kannten sich aus im Wort Gottes und sie hatten die Aufgabe, das, was sie aus diesem Wort Gottes wussten, auch an andere Leute weiterzugeben. Eli, der Vater von Hophni und Pinhas, von denen wir gehört haben, hatte eine Doppelfunktion. Er war auf der einen Seite 40 Jahre lang Richter in Israel, hatte also die entscheidende Gewalt und war gleichzeitig der Chef der Hauptamtlichen im Gottesdienstbereich. Für die beiden Söhne war nun vieles über die Jahre zur Routine geworden. Und Routinen können unser Leben ja auch vereinfachen. Wir müssen nicht mehr über alles Mögliche nachdenken, sondern wie selbstverständlich gehen wir morgens ins Bad und putzen uns die Zähne oder rasieren uns oder was auch immer. Und ich muss nicht mein Gedächtnis damit belasten. Aber sie haben natürlich auch die Gefahr, dass viele Dinge sich verselbstständigen. Und so scheint das bei diesen beiden Brüdern passiert zu sein. Irgendwann fing es an, dass das rechte Maß für das, was ihnen zustand, wohl verloren gegangen ist. Oft ist es ja so, dass es nur ein kleiner Schritt ist. Da mal ein bisschen mehr, einmal ist kein Mal. Aber dieses Verhalten hat eine fatale dynamische Eigenschaft. Es setzt sich nämlich exponentiell fort. Und der gefühlte Bedarf wird immer größer. Je mehr man bekommt, je mehr will man auch haben. Und eine gewünschte Befriedigung stellt sich nicht ein. Bei den Gottesdienstbewohnern kam es nach einer Zeit der Duldung und der Sprachlosigkeit zur hellen Empörung. Aber Eindruck hat das auf die Brüder nicht gemacht. genauso wenig wie die deutlichen Worte, die ihr Vater Eli ihnen gesagt hat. Ich lese noch mal den Text. Eli sagte zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre. Denn wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht. Also, Appelle scheinen keine Wirkung zu zeigen. Vielleicht richten wir unser Augenmerk mal darauf, wohin denn solche Maßlosigkeit führt. Pater Anselm Grün beschreibt das in verschiedenen Bildern. Maßlosigkeit schneidet vom Leben ab. Ein besonderes Beispiel ist der König Krösus. Er hatte die Gabe bekommen, dass er alles, was er berührt, zu Gold wird. So war es natürlich auch da, dass er nichts mehr essen konnte. Und der Becher mit dem funkelnden roten Wein wurde auf einmal zu einem eiskalten Stück Metall. Als er die Hand seiner Frau berührte, wurde sie zu einer goldenen Statue. Und es war keine Wärme, sondern Kälte. Die Griechen haben verstanden, dass die Gier, die Maßlosigkeit, wie sie hier von den Söhnen Hophnis und Pinhas beschrieben wird, die Menschen nicht glücklich machen, sondern ihn in ein dauerndes Unglück stürzen. Das Leben wird verfälscht und herzlos. Aber die Maßlosigkeit meint auch noch etwas anderes. Wie oft sind wir maßlos in den Ansprüchen an uns selbst? Wie oft meinen wir müssten perfekt sein und alles im Griff haben? Immer cool, immer erfolgreich, immer gut drauf, immer alles positiv sehen. Doch solche maßlosen Ansprüche überfordern uns. Und wir erleben, dass zwei Krankheiten heutzutage immer mehr zunehmen: Angstattacken und Depressionen. Beide Krankheiten können ein Hilfeschrei der Seele sein gegen die maßlosen Ansprüche an uns selbst. Und wir können dankbar und froh darüber sein, wenn unsere Seele über unseren Leib zu unserem Geist redet und gegen die Unmäßigkeit in unserem Selbstbild rebelliert. Aber was hilft gegen diese Maßlosigkeit? Hilfe kann eigentlich nur durch einen eigenen Anstoß erfolgen. Und zwei Dinge können hier an der Stelle helfen. Ich denke die Maßlosigkeit zum Ende. Was passiert, wenn ich wie König Krösus alles anpacke und alles zu Gold wird? Werde ich davon wirklich glücklich? Und zweitens, ich betrauere meine Durchschnittlichkeit. Das heißt, ich nehme Abschied von meinen übermäßigen Vorstellungen und Annahmen an mich selbst. Ich bin nicht der beste und schönste und erfolgreichste Mensch, den es gibt. Aber durch diese Trauer hindurch erkenne ich meine wahren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die in meiner Seele bereitliegen. Ein schönes Beispiel finden wir in Lukas 15, in den Versen 17 und 19. Jesus erzählt da eine sehr bekannte Geschichte von zwei Söhnen. Der Jüngere machte sich auf und versuchte, seinen Lebensentwurf umzusetzen, mit all den Möglichkeiten, die er von zu Hause mitbekommen hatte. Als nun alle Ablenkung für ihn vorbei war, fing er an, in sich zu gehen. Ich finde diese Übersetzung, die Luther da gewählt hat, sehr passend. Er blickte auf sich zurück, er blickte nicht auf die Dinge, die ihm fehlten, sondern er blickte auf sich. Und in dieser Begegnung mit sich selbst, da geschieht ein Wunder. Er bleibt nämlich nicht im Selbstmitleid oder in der Bitterkeit stecken. Nein, er überdenkt nochmal seinen Lebensentwurf, sieht das, was er erlebt hat, denkt ihn zu Ende und gewinnt eine neue Perspektive. Und zusätzlich bekommt er das Gnadengeschenk der Kraft, seine Situation, in der er ist, zu verlassen, um diesen neuen Weg zu gehen. Dies ist ein spiritueller Weg, ein Weg nach Hause. Gier wird in Sehnsucht verwandelt, die eigentliche Chance, von ihr loszukommen. Wenn wir nun gleich zusammen Abendmahl feiern, erinnern wir uns an unseren Herrn, der uns einlädt, miteinander zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist. Und ich stelle mir vor, er steht hinter dem Tisch mit ausgebreiteten Armen und spricht zu uns: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Welch eine gute Nachricht, von ihm eingeladen zu sein zur Gemeinschaft in Brot und Wein. Amen.